durch wunderbare Gnade. Tiefer als das Meer, das wucht mit Macht.
Um. uns die Augen schließen und beten. Herr, wenn wir nun dein Heiligwort reden, rede zu uns. Ich habe ihnen gesagt, wenn man die Bibel öffnet, dann sprichst du und redest du zu uns. Nun rede zu uns heute Abend durch dein Heiligwort. Treffe jedes Herz, lass keinen unergriffen und ungesegnet diesen Raum verlassen. Um deines Namens willen. Amen. Wir lesen nun unseren Text aus dem 2. Chronik 7, Vers 14. 2. Chronik 7, Vers 14. Sein sehr bekanntes, gut bekanntes Wort, aber ich möchte da etwas herausholen. Und wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Nun sollen meine Augen offen sein, meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Soweit. Ich möchte reden über das Wort, wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen. Ich möchte reden über dieses Suchen des Angesichts Gottes. Mein Angesicht suchen. Was bedeutet das? Gottes Angesicht zu suchen. Im Hebräischen, ich habe gesagt, ja, was ist das Angesicht? In der englischen Sprache ist es einfach Gesicht. Angesicht ist ja auch Gesicht. Angesicht. Luther übersetzt Angesicht und übersetzt auch Antlitz. Wovon ist nun die Rede? Wenn es von Angesicht Gottes redet, dass man sein Angesicht sucht, sein Antlitz sucht. Was bedeutet das? Das ist von größter Notwendigkeit. In Hebräischen haben wir das Wort Panim. Panim. Dieses Hauptwort wird über 2100 Mal im Alten Testament gebraucht. Englisch ist es einfach Gesicht. Wie das Gesicht eines Menschen. Nun, wie ich sagte, Luther übersetzt Angesicht, Antlitz. Und im Hebräischen bedeutet dieses Wort das Aussehen des Gesichtes. Das Aussehen des Gesichtes. Man kann das ja sehen, ob es ein leidendes Gesicht, leidendes Aussehen ist. Man kann vieles in einem Gesicht sehen. Es bedeutet auch im Hebräischen der Gesichtsausdruck. Die Gesichtszüge. Zum Beispiel Kain. Als er ärgerlich war, voller Neid, Gott segnete seinen Bruder mehr als ihn, voller Abgunst, veränderte sich der Gesichtsausdruck. Er wurde ärgerlich, zornig und er zürnte mit seinem Bruder und erschlug ihn. Der Gesichtsausdruck. Wir sollen Gottes Angesicht suchen. Wir sollen aufschauen zu ihm, ihn ganz nahe kommen. Wir wissen ja, dass weltliche Menschen, junge Mädchen, einige Jungs und die ein unsittliches Leben führen, die reden mit den Augen. Brauchen kein Wort zu sagen. Die schauen sich in die Augen und reden mit den Augen. Es gibt Kinder, die tun etwas. Und wenn die Augen des Vaters und des Kindes sich treffen, dann weiß das Kind, dass die Stunde geschlagen hat. Dann weiß das Kind, wo der Vater steht und versucht es nicht zum zweiten Mal. Nun, wir sollen Gottes Gesicht, Gesichtsausdrücke, wir sollen das, was in seinem Angesicht zu sehen ist, zu Herzen nehmen. Da können wir sagen, sehen, ob er sich über uns ärgert oder sich freut. Ob er ein Wohlgefallen an uns hat oder nicht. In Psalm 27, Vers 8 gebietet Gott uns sein Angesicht zu suchen. In jeder Situation, in jeder Lebenslage, bei jeder Entscheidung sollten wir aufschauen und zu sehen, ob der Vater im Himmel damit zufrieden ist. Was Gott dazu sagt, was er darüber denkt. Der zweite Punkt, ich denke, das genügt zuerst über das Angesicht. Panim. Zweiter Punkt, sein Angesicht suchen. Bakas in Hebräisch. Bakas. Suchen. Suchen, was verloren ist. Was uns verloren gegangen ist. Wenn wir etwas Wertvolles haben, etwas von größter Bedeutung, das kostbar ist, und wir haben das verloren, auch wenn es nur etwas Nichtiges ist, ist nicht schlimm. Aber wenn es etwas ist, wovon unser Leben abhängig ist, dann ist es schlimm. Vor vielen Jahren hatte ich einen Prinzen mit mir. Der König hatte gesagt, ich kann mich besuchen, mit mir sein. Und ich musste einen Menschen sehen und habe den kleinen Burschen mitgenommen. Und als wir dort ankamen, ist er im Auto eingeschlafen. Ich dachte, ach, dann störe ich ihn nicht. Ich lasse ihn, ich gehe nur ins Haus. Ich werde ja nicht lange da sein, dann komme ich zurück. Als ich zurückkam, war dieser junge Prinz nicht da. Und das soll der Thronfolge sein. Des Königs. Der Junge war verschwunden. Können Sie sich vorstellen, wie ich gefühlt habe? Wie ich herumgerannt war, bin in den Zuckerfelden und wie wir nach diesem gesucht haben. Ich dachte, was, wenn der verloren geht und dass ich den nicht lebendig wiederfinde? Und dann nach einiger Zeit kann ein Mann 2-3 Kilometer entfernt auf dem Hauptweg sagt, wir haben einen Jungen gefunden. Wisst ihr irgendetwas von ihm? Ja, da war es wie Freude im Himmel in meinem Herzen. Und als ich ihn fand, da war es das. Das war etwas, habe ich dem König nie gesagt, bis zum heutigen Tag. Weil der kann ja sagen, Elodin, bekommst du nie wieder. Du bist ja untreu. Was, wenn der verloren gegangen ist? Aber Gott war mir gnädig, hat meinen Schrei gehört. Vielleicht sagst du einen, es war bloß ein Zufall, das war nicht dein Schrei. Sei es, was es wolle und was dir zufriedenstellt. Ich war der Glücklichste. Das war aber eine Lehre, nicht wieder. Suchen. Wenn du etwas verloren hast und du weißt nicht, wo das ist, so sollen wir Gottes Angesicht suchen. Bruder, Schwester, kennst du dieses Suchen? Kennst du dieses Suchen? Nun sage ich schon, wiederhole ich was, was ich schon oft gesagt habe. Unser Bruder, holländischer Bruder, Jan Willem, wo bist du? Ist nicht hier, da ist in der zweiten Reihe. Der erzählte, wir werden ja so leicht Sachen gewohnt. Wir gewöhnen uns an Sachen. Gibt es Lutheraner hier? Schämen sich nicht. Ja. Nur eine. Was, seid ihr alle reformiert? Oder geht ihr zu anderen Kreisen? Gut, wir sind lutherisch aufgewachsen. Da werden viele Gebete gesungen und vieles. Und erfahre auch, der singt die Gebete und dann antwortet die Gemeinde. Wir stehen dann auf und singen. Das wird einfach so gemacht. Und das kennt man schon aus dem Kopf. Und dann kam der Pfarrer, die haben ja auch ihre Redensart. Und wenn sie reden, singen sie so halb. Und da sagte, oh, hier ist etwas mit diesem Mikrofon verkehrt. Und da stimmt die Gemeinde gleich ein. Und mit deinem Geiste. Die hat nicht mal gemerkt, worum es geht, die Gemeinde. Nein, das tut man, sagt man. Geht so hinein und geht wieder so hinaus. Das trifft einen nicht. In diesen Tagen, Karfreitag und Osten, habe ich darüber geredet in Afrika, als Jesus vor den hohen Priester Kaiphas stand. Und da hatte Kaiphas sich so verärgert über was Jesus sagte, dass er sein Kleid zerriss. Das durfte er nicht, Gott hat es verboten. Kein Hohepriester durfte sein Kleid zerreißen. Aber in seinem Zorn hat er es einfach getan. Zerrissen, sagte ja. Als Jesus predigte, wurde der Kaiphas ärgerlich, wütend, sagt, er lästet. Aber wenn wir predigen, schlafen die Menschen ein. Da müssen wir Prediger uns fragen, wie steht es bei uns? Wie sieht es bei uns aus? Möge Gott schenken, dass auch indem wir den Herrn Jesus mir ähnlich werden. Entweder der Mensch bekehrt sich oder wird ärgerlich und geht weg. Aber dass er so in der Mitte geht, seinen Lauf weitermacht, das ist was Scheußliches. Aber der Kaiphas war vor die Tatsache gestellt, entweder er erkennt den Herrn Jesus als den Sohn Gottes an oder nicht. Und das hat ihn wütend gemacht. So, nun zurück zu dem Suchen. Das Suchen ist nicht einfach was Oberflächliches, was Kleines. Davon hängt dein Leben ab und deine Ewigkeit, die ganze Zukunft. Findest du ihn oder findest du ihn nicht? 1. Mose 73, Vers 5 finden wir den, lesen wir von Josef. Der Vater hat ihn ja geschickt, geh zu deinen Brüdern. Er suchte seine Brüder, die voller Hass waren, gegen ihn und konnte sie nicht finden. Dann hat ein Mann den Josef gefunden, dass er irre gegangen war im Feld. Er sagt, wen suchst du? Wen willst du? Sagt, ich suche meine Brüder. Ich kann sie nicht finden. Mein Vater hat mich geschickt, ich soll zu ihnen gehen. Ach, sagte, die sind nicht hier, die waren hier. Die sind mit dem Vieh weitergegangen. Und dann suchten sie sie und fanden sie in Dothan. Es waren viele Menschen, aber das waren nicht die Menschen, die er haben wollte. Er wollte seine Brüder haben. Also, auch wir sollen Gottes Angesicht suchen. Wie eine Nadel in einem großen Heuhaufen, sagen wir in Südafrika. Dann muss man suchen. Das hebräische Wort schließt dieses in sich. Auch das Wort durchsuchen. Auch um Rat fragen. Suchen, so dass man ihn findet, um einen Termin mit ihm zu haben, etwas mit ihm zu reden, Gott um Rat fragen. So sollen wir ihn suchen. Da müssen wir die Frage nun stellen, kennen wir dieses? Gott sagt in der Bibel, ihr werdet mich suchen und mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Von ganzem Herzen. Lieben Freunde, Christentum ist keine halbe Sache. Wer halbe Sache macht, soll mir nicht sagen, dass ein Christ ist, der lügt. Christsein ist ein ganzes Sein. Christsein ist keine halbe Sache, das ist Heuchelei, Pharisäertum. Und nur Menschen, die die Bibel lesen, aber die nicht wahrlich Christen sind. Ihr werdet mich suchen und mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Darum gibt es so wenige ernste Christen. Einige Christen, wir hatten eine Gruppe, eine große Gruppe. Ich werde euch nicht sagen, von wo die kamen. Sie kommen aus aller Welt. Und als ich die anschaute, sie waren mir wie die Clowns. Wie die Clowns, wie im Zirkus. Sagt man, ist das, was aus dem Christentum geworden ist? Ist die Welt das Salz für uns? Ist die Welt das Licht für uns? Sollen wir der Welt gleich sein heute? Und warum? Unser Christentum hat keinen Wert, ist oberflächlich, trägt kein Gewicht. Alles, was wir tun können, ist der Welt nachahmen und sind kein Vorbild für die Welt. Also ist eine oberflächliche Geschichte. Das Christentum und Christsein ist ganze Sache machen mit Gott. Dann kann man auch stehen in den Stürmen, in Prüfungszeiten. Wird man nicht bewegt. Schwere Zeiten sind gesegnete Zeiten. Die bringen uns näher zu Gott. Die gießen Öl aufs Feuer. Je schwerer es wird, desto besser, desto herrlicher. Die können den Strom widerstehen, weil es lebendige Fische sind. Aber ein toter Fisch wird einfach mitgerissen. Ihr wisst ja, dass jahrtausendelang das Zeichen eines Christen der Fisch war. Der Fisch, der das Leben hat. Aber ein Fisch, der das Leben nicht hat, wird vom Strom mitgerissen werden. Mitgerissen. Da kann ich stehen. Und ein Kind kann in der Schule auch nicht stehen. Alle Kinder tun das. Warum sollte ich es nicht tun? Junge Christ, alle Menschen tun das. Warum ich nicht? Ein toter Fisch. Aber wenn Jesus gekommen ist, der das Leben ist und der Fisch lebendig ist, dann macht es Spaß, gegen den Strom zu gehen. Gegen alle Anfechtungen und so weiter. Um Gottes Angesicht zu suchen, bedeutet von ganzem Herzen ihn suchen, bis man ihn gefunden hat und vor ihn tritt, um mit ihm zu reden. In 2. Samuel 21, Vers 1, da ist die Rede von dem König David. Und da heißt es, da war eine Teuerung im Land. Ein Jahr nach dem anderen, 3 Jahre lang. Und David, der suchte das Angesicht des Herrn. Wie wunderbar wäre das. Wir haben auch politische Leute in dieser Welt. Was für Männer sind das? Sind das Männer wie der David, wenn sie in der Teuerung, in schweren Zeiten, das Angesicht Gottes suchen? Gesegnet das Volk, das solch einen Leiter hat. Gesegnet die Menschen, die für solch einen wählen. Aber das Gegenübergesetzte für die, die das Gegenteil tun. Da kommt schlussendlich das Gericht Gottes über sie, wenn sie sich nicht bekehren. David als König in der Teuerung, in der ökonomischen Situation suchte er das Angesicht Gottes. Das haben wir auch zu tun in dieser modernen Zeit. Und das sollte jeder Regierungsmann auch wissen, dass das Normale ist, das Angesicht Gottes zu suchen. Aber weil wir es nicht kennen und noch viel weniger es suchen, sieht es so aus, wie es aussieht. Und dafür müssen wir natürlich teuer bezahlen. Eigentlich kann sich das kein Mensch leisten, um Gott den Rücken zu kehren. Und sich nicht um Gott zu kümmern, kannst du dich nicht leisten. Du bringst das Unglück über dein Haus, deine Familie, deine Kinder, die fahren ins Verderben. Dir wird das Herz zerbrechen als Greise, weil du den falschen Schritt und die falsche Entscheidung gefällt hast. Hast Gott nicht gesucht. Sein Angesicht nicht gesucht, sein Gesichtsausdruck. Herr, mein Gott, was sagst du? Bist du zufrieden mit mir oder nicht? Ein 16-jähriges Mädchen, die hatte einen Freund. Man lacht eigentlich darüber, 16 Jahre alt und schon einen Freund. Wir haben einen Mitarbeiter. Der war auch jung und der hatte auch eine Freundin und die war nur 14 Jahre alt. Die waren drogensüchtig und dann fuhr er auf sein Motorrad und war so besoffen, dass dieses 14-jährige Mädchen hinten drauf stehen konnte. Er stieg auf und fiel die andere Seite wieder ab oder mit dem Motorrad. Dann sprang sie drauf, 14 Jahre alt, und sie dachte, sie war groß. Und dieser Mann sagte, ja, wir dachten, wir sind erwachsen mit 14 Jahren. Dann saß sie, dann saß er vorne und dann konnte er seinen Kopf nicht hochhalten. Dann saß sie hinten und hielt den Kopf hoch. Und dann ging's los und dann jagten sie durch die Welt. Aber kein Unglück. Gott hat wohl gewusst, diesen Mann, den werde ich gebrauchen in meinem Reich. Der kam zum Glauben und führt viele Menschen zu Jesus. Viele Menschen. Und heute sagt die Mutter, wenn mein 17-jähriges Kind kommen würde und sagt, ich habe einen Freund, dann möchte ich sie am liebsten verhauen. Und sie war 14 Jahre alt. So ist es. Bei sich selbst sieht man es nicht. Diese 16 Jahre hatte eine jährige Tochter, hatte eine Freundin. Der Vater war sehr ernst. Er war kein Windbeutel, kein Pantoffelheld, war ein Mann. Und das Mädchen ging mit ihrem Freund. Sie ging mit ihm aus. Der Vater sagte aber ganz ernst, um die und die Zeit musst du zurück sein. Ist doch interessant, wie die Sitten in der Welt sind. Einige Eltern erlauben gar nicht, dass ihre Töchter mit ihrem Freund ausgehen. Die anderen sagen, ach, um 9 Uhr musst du zurück sein. Die anderen sagen, um 11 Uhr, nicht später als 12 Uhr. Aber was dazwischen geschieht, macht nichts. Gut, sie ging mit ihrem Freund und kam zu spät zurück. Da war die Hölle los. Und sie wusste es. Erst als sie zu Hause ankam, wusste sie, jetzt muss ich mit meinem Vater reden. Ich sollte um die Zeit zu Hause sein und war nicht. Haben Unfug getrieben, sind zu weit gegangen. Aber das ist ja keine Schandtat mehr in dieser Zeit. Das ist ja das Normale. Es war ihr peinlich, dass sie jetzt von solchem Ausfluch vor den Vater erscheinen musste. Am liebsten wäre sie davongerannt, weggelaufen. Ist das vielleicht der Grund, warum wir Gottes Angesicht nicht suchen? Es könnte vielleicht sein. Sind vielleicht Sachen in unserem Leben. Wie mit einem Freund, wenn es nicht stimmt, gehst du denen aus dem Wege. Hast irgendeine Entschuldigung? Ich war zu beschäftigt, weißt du, ich hatte wirklich keine Zeit. Dieses und jenes sind alles Lügen. Da ist was zwischen euch gekommen. Die glühende Brüderliebe ist nicht mehr da. Gut, peinlich und verlegen, ängstlich. Wenn sie ein Hund gewesen hätte, sie ihren Schwanz zwischen die Beine getan, ging sie zu ihrem Vater. Er saß, sie setzte sich. Sie schaute herab auf ihre Hände, schaute nicht auf und war mit ihren Fingern beschäftigt und den Händen, konnte den Vater nicht in die Augen schauen. Verstanden? Gottes Angesicht suchen? Warum tun wir es nicht? Können Gott nicht in die Augen schauen? Unreines Gewissen. Wissen, da stimmen Sachen nicht. Ich habe Sachen getan. Ich habe Sachen gesagt. Ich habe Lügen geglaubt. Ich kann Gott nicht in die Augen schauen. Sie besprachen die ganze Geschichte. Der Vater purrte und purrte. Da komm heraus mit der Wahrheit. Plötzlich sagte der Vater, Kind, schau mich an. Schau mich in die Augen. Sie wollte es nicht. Aber nach einiger Zeit tat sie es. Und sie sagte, als ich meinen Vater in die Augen sah, sie brach mir das Herz. Ich sah Tränen in den Augen meines Vaters. Sein Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Ich habe das Gesicht meines Vaters gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er darüber gefühlt hat, als Vater, der seine Tochter verloren hatte, die Reine. Ihr Herz zerbrach. Sie warf sich zu Boden und sagte: Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Ich sagte schon, Psalm 27, Vers 8, gebietet der Herr uns, sein Antlitz zu suchen, sein Angesicht. Und der Psalmist sagt: Herr, weil du mir das geboten hast und gesagt hast, darum suche ich dein Angesicht. Ich tue es, Herr, weil du es geboten hast. Nun hier in unserem Chroniktext sagt Gott, wenn wir sein Angesicht suchen, worum geht es? Das Erste ist, er sagte, wenn mein Volk sich demütigt. Das Erste. Au, Entschuldigung, ich bin nun nicht, ich bin Europa und nicht in Afrika. Das Au verstehen Sie in Südafrika, in Afrika. Leide, leide wird es den Kindern Gottes, das Volk Gottes, so schwer, sich zu demütigen. Luzifer, der Lichtengel, wurde zum Satan wegen Hochmut. Und es gibt viele kleine Teufel heute in der Welt und in der Christenheit. Christenheit nicht ausgeschlossen. Wegen Hochmut. Wir können uns nicht beugen. Keinen Fall. Wir gehen lieber mit unserem Kopf durch die Wand, als dass wir uns beugen. Die Hölle wird gefüllt wegen hoffätige Menschen, stolze Menschen, können sich nicht beugen, können nicht sagen, es tut mir leid. Sie werden lieber ärgerlich, wütend und so weiter streiten, kämpfen, als dass sie sich nur beugen. Nur zu beugen, fahren Sie lieber in die Hölle. Das Leichte. Männer wissen es ja, wenn ein Mann was gegen die Frau getan hat, ist doch unter unserer Würde, dass wir sagen, es tut mir leid. Ich gehe lieber zum Laden und kaufe die teuerste Schokolade und gib sie dir. Ihr Frauen, wenn die Menschen euch, Männer euch beschenken mit Schokolade und Blumen, dann wisst, das ist ihr, es tut mir leid. Aber sich zu beugen, das ist schwer. Das ist das Erste, sich beugen und sein Angesicht suchen und dann sich bekehren von ihren verkehrten Wegen. Oh, das ist selbstverständlich. Es gibt viele verkehrte Wege unter den Christen. Es wird keine Erweckung gegeben in Deutschland, vor dem die Christen sich bekehren von ihren verkehrten Wegen. Nun, ob ich morgen sterbe oder heute, denkt daran. Jetzt will ich noch sehen, ob es einen Ort geben wird in der Welt, wo es Erweckung gibt, wo Menschen nicht ihr Leben bereinigt haben und sich bekehrt haben von ihren bösen Wegen, von ihren Lügen und Betrügen und Heuchelei, Hass, Nachtragen, nicht vergeben. Die Not unter den Christen ist größer als unter den Heiden. Und die Christen stoppen das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Er sagt, wenn ihr euch beugt, demütigt, mein Angesicht sucht. Wir haben nun gehört, was es heißt. wenn du was hörst, wenn du was sagst, such das Angesicht Gottes in dieser Sache. Stimmt das, stimmt es nicht? Aber wir leben dahin, ohne das Angesicht Gottes. Haben keine blasse Ahnung, ob es im Gefolge gefällig ist oder nicht. Aber wenn wir das Angesicht Gottes suchen, werden wir wieder die 16-jährige Tochter das Herz zerreißen. Sagen, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Und dann sagt Gott, dann werde ich vergeben, ihr Land heilen, ihr Land das Leben bringen. Jesus, der das Leben ist. Welch eine Verheißung. Es gibt eine Verheißung, dass Gott unser Land heilen kann. Aber wir sind nicht bereit, wir Christen den Preis zu bezahlen. Nein. Wir sind dickköpfig, hartnäckig, beugen uns nicht, bekennen nicht unsere Schuld und unsere Sünde und wo wir gelogen haben. Wenn du gelogen hast, denke daran und verschweige es nicht. Gehe zu den Menschen, zu denen du gelogen hast und sag, tut mir leid, ich habe gelogen. Dass Gott dir vergeben kann und dass du nicht länger ein Lügner bist in den Augen der Menschen. Dass du sagst, oh Herr, vergib mir, bekenne deine Sünden. Wenn wir nur sehen, was die Verheißung ist, was Gott uns verspricht, es hängt von uns ab, ob unser Land heilt oder nicht. Aber am Tage des Gerichts, wie werden wir vor Gott bestehen können, lieben Freunde? Sagt mir, wie werden wir vor Gott bestehen? Wie werden wir vor Gott bestehen? Ein jeder sollte sich fragen, Herr, wie ist es bei mir? Ist da kein Kuckuckei in meinem Herzen. Eine erwähnte unter uns in diesen Tagen, den Kuckuck, der Vogel. Und ich las auch von dem europäischen Kuckuck. Der kommt und geht in ein anderes Nest und legt ein Ei. Und dann verschwindet die Mutter. Dann kommt die richtige Mutter und setzt sich drauf und brütet. Und dann schlüpft das Küken, Kuckucksküken aus. Und was tut es? Ich habe mich das Küken schon angeschaut in einem Video. Erstaunlich. Da sind die kleinen Vögel und die Eier und dieses Kuckucksküken ist größer. Es kann noch nicht sehen, hat noch keine Fäden. Dann breitet es die Beine aus und rückwärts wird jedes Ei und jedes Küken herausgeschoben, herausgerollt und stürzt die Kleinen in den Tod, bis das Küken allein zurückgeblieben ist. Welch ein Tier! Welch ein Vogel! Nicht, dass die Mutter die rausschmeißt, dieses kleine Kind, dieser kleine Vogel kann noch nicht mal sehen. Aber breitbeinig, stark, geht zurück, immer her, das andere Küken, bis es in den Tod gestürzt wird. Tötet die anderen. Zerbricht die Eier, indem es aus dem Nest wirkt. Ich dachte, ja, diesen Kuckuck haben wir auch in diesem Vogel in Afrika. Das ist der Herr Teufel. Entschuldigung, es gibt ja einen Familienname Teufel. Den meine ich nicht. Ich meine den Satan. Besser gesagt, Satan. Hat der Satan noch nicht sein Ei in dein Leben gepflegt? Und du brütest über dieses Ei, beschäftigt dich Tag und Nacht. Dann kommt dieses heraus. Und dieses Ding ist wirksam in deinem Leben. Und all das Echte, das Wirkliche, wird in den Tod gestürzt. Und du bist dabei, um dieses fremde Tier zu füttern. Und erkennst es nicht. Oh nein, du dienst dem Herrn. Dieses dein Küken bist blind geworden. Siehst nicht, dass ein fremder Vogel gekommen ist und hat ein Eigenlicht in dein Herz hinein. Und du versorgst dieses Ei. So ist es, wenn da eine Sünde ist oder etwas Fremde, ein fremdes Feuer in unserem Leben. Aber uns werden die Augen nur aufgehen, wenn wir ernstlich das Angesicht Gottes suchen und sagen, Vater, was sagst du? Und was ist das Angesicht Gottes? Hier ist es, die Bibel, das Wort Gottes. Suche darin, du wirst finden. Gott wird dir zeigen, was er sagt, ob er damit zufrieden ist oder nicht, ob das zu seiner Ehre ist oder nicht. Geh nicht mit dem Kuckucksei zurück heute Abend. Raus damit! Wenn du nicht mit der Sünde und mit dem Fremden in deinem Leben abrechnest, wird die Sünde mit dem Guten in deinem Leben abrechnen. Und das Echte wirst du verlieren. Und zuletzt wirst du ein Betrüger sein vor Gott. Und möge es nicht sein, dass nur am Tage des Gerichts du sein Angesicht schauen wirst. Möge Gott dir gnädig sein, dass das vor dem geschieht. Und die herrliche Verheißung, wenn wir uns bekehren von unseren bösen Wegen, wird er uns unser Land heilen. Wenn es auch nur unsere Familie wäre, nur unsere Kirchgemeinde, nur unseren Kreis, dann wäre es schon Gold wert. Aber das Land, sollten wir nicht alles fahren lassen? Sollten wir nicht mit allem Ernst das Angesicht Gottes suchen? Sagen, Herr, mein Gott, ich suche dein Angesicht. Zeig mir, wie sieht's aus in meinem Leben. Ist dir etwas nicht gefällig? Ist da etwas, was nicht stimmt? Es kommt nicht darauf, was meine Frau denkt, meine Kinder, was, sondern das Alleinige, was Gott sagt. Das allein. Lasst uns beten. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir den Blick wegnehmen von allem anderen und nur auf dich schauen. Wie das 16-jährige Mädchen, wo der Vater gesagt hat, schau nun in meine Augen. Sie wollte es nicht, aber da hat sie etwas gesehen, was sie zur Einsicht gebracht hat und dass sie ihre sündige Tat erkannt hat. Herr, sei uns gnädig und schenke uns allen den Gehorsam, dein Angesicht zu suchen von ganzem Herzen. Schluss zu machen mit aller Spielerei, mit allem Halben, und ein Ganzes machen mit dem lebendigen Gott. Amen.
Du suchst Frieden im Herrn, hättest Glauben so gern. Im Gebet bist du ernst und bereit. Du bekommst keine dazu, ist dein Leben, ist Gott Amen.